HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Julika Tillmanns, dann haben wir einen Beitrag von Martin Maria Schwarz und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. In der Hörbuchzeit geht es heute unter anderem um eine Zeitreise. Um Gespräche mit Sterbenden im Hörbuch von Stefan Weiler. Dann haben wir einen Tipp in eigener Sache, eine HR-Produktion eines unbekannten Romans von Simone de Beauvoir, Die Unzertrennlichen heißt er. Und in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch dreht sich alles um einen Jungen namens Billy Plimpton. Beginnen wir aber mit der Zeitreise, vielmehr mit dem Roman Die Zeitmaschine von H.G. Wells. H.G. Wells hat diesen Roman 1895 veröffentlicht, ist ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur und die erste literarische Beschreibung einer Zeitreise in die Zukunft mittels einer Zeitmaschine. Dorothee Meyer-Karweg, ich kann mich da auch an eine Verfilmung erinnern.
Ja, ich mich auch, wobei es mehrere Verfilmungen sogar gab. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Die, an die ich mich erinnere, ist von 1960 mit Rod Taylor als Hauptdarsteller und Regie geführt hat damals George Pell. Das ist eine unglaublich beeindruckende Dystopie, also ob als Roman oder als Film. Es geht ja darum, dass ein Wissenschaftler eine Zeitmaschine erfindet und sich damit dann in die Zukunft katapultiert sozusagen und er landet dann im Jahr 802.701.
Jetzt ist in dem Hörbuch ja so, es gibt einen Sprecher, Dominik Rake, und es gibt Musik von Stefan Weinziel. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine inszenierte Lesung oder wie konkret ist das umgesetzt?
Ja, es geht eigentlich über eine Lesung, die ab und zu mal von Musik unterbrochen wird, deutlich hinaus. Die Musik ist hier ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen. Die Musik treibt die Handlung regelrecht an, unterstreicht auch die Stimmung, ist immer oder oft mit dem Sprecher zusammenzuhören.
Dominik Rake kennen wir ja zum Beispiel vom Berliner Tatort. Den hat er 16 Jahre lang mit seinem Kompagnon Boris Aljenowitsch gespielt.
Ja, genau. Und da hat er einen ziemlich smart aussehenden, aber auch so kantigen Kommissar gespielt. Mittlerweile hat er sich wieder stärker dem Theater zugewandt. Und hier hören wir ihn eben als Wissenschaftler, der einem geneigten Publikum von seiner Zeitreise erzählt.
Und dazu spielt jetzt Stefan Weinziel.
Ja, genau. Stefan Weinziel ist so eine Art Tausendsasser, vor allem an diversen Schlaginstrumenten. Also er kann damit regelrechte Klangwelten erzeugen, kombiniert dies auch oft mit Lesungen, ist international unterwegs und entwickelt und produziert auch regelmäßig Musik für Bühnenwerke, Hörbücher, Radio- und Filmproduktionen. Und wir hören mal gleich einen Ausschnitt. Der Wissenschaftler ist also mittlerweile in diesem Jahr 802.701 angekommen und er lernt die nun dort lebende Gesellschaft kennen. Und in dieser Gesellschaft gibt es auf den ersten Blick keine Nöte und keine Konflikte mehr. Alles ist friedlich. Auf der Erde leben Eloi, etwas einfältige Wesen sind das, und die haben nur vor einer Sache Angst, nämlich der Dunkelheit. Warum? Das erkennt der Wissenschaftler bald, als er selbst in die Unterwelt eindringt und dort die Morlocks findet. Das sind ziemlich hässliche, lichtscheue Wesen. Und der Wissenschaftler gerät auch selbst in Gefahr.
Ich hatte furchtbare Angst. Ich beschloss, noch ein Streichholz anzuzünden und unter dem Schutz seines Scheins zu fliehen. Ich tat es, und indem ich das Flackern durch ein Stück Papier aus meiner Tasche verlängerte, verzog sich mein Rückzug bis zu dem engen Tunnel. Aber kaum hatte ich ihn betreten, als mein Licht ausgeblasen wurde, und in der Finsternis hörte ich die Morlocks, wie Wind unter Blättern rascheln und wie Regen klatschten, als sie mir nacheilten. Im Nu war ich von vielen Händen gepackt und sie versuchten, mich zurückzuziehen. Ich strich ein neues Streichholz an und schwenkte es vor ihren geblendeten Gesichtern. Sie können sich kaum vorstellen, wie ekelhaft unmenschlich sie aussahen. Diese blassen, kinnlosen Gesichter und großen, lidlosen, rötlich-grauen Augen, als sie so in ihrer Blindheit und Verwirrung starrten. Ich wich wieder zurück und als mein zweites Streichholz zu Ende war, strich ich mein drittes an. Es war fast abgebrannt, als ich die Öffnung in den Schacht erreichte. Dann tastete ich seitwärts nach den Haken und in dem Moment wurden meine Füße von hinten gepackt und ich wurde heftig zurückgerissen.
Also der Ich-Erzähler kann den Morlocks gerade noch so entkommen. Hier hörten wir also Dominik Raake, den ich stimmlich übrigens als Kommissar so ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Rauer, bärbeißiger, auch ein bisschen sarkastischer. Die Emotionen werden hier vor allen Dingen durch den Sound von Stefan Weinzierl geschürt. Der klingt so dreuend, seine Musik ist ein bisschen treibend und natürlich auch unheimlich.
Ja, Musik ist einfach so wunderbar in der Lage, Stimmung zu erzeugen. Das gefällt mir hier auch wirklich sehr, sehr gut. Sie haben es eben schon angesprochen, der Sprecher Dominik Raake, der hält sich etwas zurück. Wie ist es Ihnen beim Hören gegangen?
Ja, das ist ein schmaler Grat. Er spielt ja einen Wissenschaftler und die gehen halt auch nicht so aus sich heraus. Und dieser Wissenschaftler erzählt ja auch nach seiner Rückkehr einem Auditorium von der Zeitreise. Also von daher, es wäre wohl unpassend gewesen, so ganz voller Leidenschaft in diese Szenen zu gehen. Ein bisschen emotionaler, ein bisschen beteiligter hätte er meines Erachtens aber schon sein können. Es sind ja durchaus dramatische Szenen. Wir hören jetzt noch einen zweiten Ausschnitt.
Und plötzlich kam mir das Fleisch wieder in den Kopf. Das Fleisch, das ich in der Unterwelt gesehen hatte. Ich war jetzt davon überzeugt, was es war. Offenbar war irgendwann den Morlocks die Nahrung ausgegangen. Vielleicht hatten sie von Ratten und solcherlei Gewürm gelebt. Und diese unmenschlichen Söhne der Menschen. Ich versuchte, die Sache im wissenschaftlichen Sinne zu betrachten. Die Intelligenz, die diesen Zustand der Dinge zur Qual gemacht hätte, war fort. Diese Iloi waren nur gemästetes Rindvieh, das die ameisengleichen Morlocks hüteten und jagten. Für dessen Mast sie wahrscheinlich sorgten. Dann versuchte ich, mich gegen das Grauen zu wehren, das mich überkam, indem ich es als eine strenge Strafe menschlicher Selbstsucht ansah. Der Mensch hatte sich damit begnügt, dass er in Behagen und Lust von der Arbeit seines Mitmenschen lebte, hatte die Not zu seiner Parole und seinem Vorwand gemacht. Und als die Zeit erfüllt war, war die Not wieder zu ihm gekommen. Wie groß auch ihre intellektuelle Erniedrigung war, die Iloi hatten zu viel von der menschlichen Gestalt bewahrt, um nicht meine Sympathie in Anspruch zu nehmen und mich zur Teilnahme an ihrer Erniedrigung und ihrer Angst zu zwingen.
Ja, normalerweise erwarten wir ja, dass die Menschheit sich zum Positiven weiterentwickelt, oder wir hoffen das zumindest. H.G. Wells entwirft hier aber eine ganz andere Vision.
Ja, er geht aus von der Situation des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in der er ja selbst gelebt hat und diesen Roman auch geschrieben hat. Die Oberklasse lebte damals sehr stark von der Schufterei, sage ich mal, der Arbeiter, die damals in dunklen Kellern gerade zu Slums hausten. Und im Jahr 802.701 haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Die Iloi sind degenerierte Wesen geworden und die Morlocks im Untergrund, die halten sich diese Iloi wie Vieh, die sie dann nachts auch holen, um sie zu verzehren. Fast wäre der Wissenschaftler dann selbst noch in die Fänge der Morlocks geraten. Er schafft es aber gerade noch in seine Zeitmaschine und reist dann eben zurück in die Vergangenheit. Und im Roman macht der Wissenschaftler noch weitere Zeitreisen. Im Hörbuch beschränkt man sich auf diese eine Reise.
Man muss immer bedenken, wann der Roman geschrieben wurde, 1895. Also wirklich ein hochspannender, interessanter Stoff.
Genau, und ein Stoff mit einem ordentlichen Schuss an Kapitalismuskritik auf wirklich hier sehr besondere Art umgesetzt. Stefan Weinzierl und Dominik Raake treten mit dieser Performance übrigens auch live auf. Und ich habe mal nachgesehen, leider habe ich für die kommende Zeit keinen Termin in Hessen gesehen. Aber wer mal nach Berlin kommt oder nach Hamburg, da inszenieren diese beiden die Zeitreise live vor Publikum. Und zwar oft in Planetarien, was ich natürlich großartig finde. Also es passt wunderbar. Das würde ich mir selbst unglaublich gern mal ansehen. Also wer dazu aber keine Gelegenheit hat, der kann eben auf diese CD zurückgreifen.
Auf die CD Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Der Sprecher ist Dominik Raake und es gibt Musik von Stefan Weinzierl. Zwei CDs, 1 Stunde 21 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 €. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Buchfunk. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Längst ist der Tod kein Tabu mehr in unserer Gesellschaft. Das galt vielleicht noch bis Ende des 20. Jahrhunderts, aber es hat sich vieles geändert. Die Art der Bestattungen, die Art der Trauerfeiern, die Sterbebegleitung, auch die Diskussion darüber im öffentlichen Raum. Alles ist um einiges ungezwungener und auch offener geworden. Und dazu passt auch ein neues Hörbuch des Künstlers und Journalisten Stefan Weiler. Er ist bekannt für seine Projekte über Grenzerfahrungen und im jüngsten Fall geht es um Gespräche mit Sterbenden. Martha Maria Schwarz stellt das Hörbuch vor.
Letzte Lieder. Sterbende erzählen von der Musik ihres Lebens. So heißt dieses Hörbuch mit Titel und Untertitel. Um es vorwegzunehmen, das ist ein bisschen irreführend. Zwar ist die Frage nach dem musikalischen Herzstück der totgeweihten Menschen in diesem Hörbuch immer wieder Thema, aber mehrheitlich erzählen die Befragten dann doch von den Erinnerungen, die sie bewegen, von den Menschen, die sie liebten. Sie reflektieren über Handlungen, die sie mehr oder weniger gemocht haben, oder von den Gedanken, die sie durchströmen, und sei es ganz praktisch, über das Leben im Hospiz.
»Ich werde übertreiben«, warnt der Mann und dreht auf. Manche Besucher riefen mit geheuchelter Begeisterung: »Mensch, ist das schön hier und esst der Kuchen!« »Wollen wir tauschen?«, würde er in gehässigen Momenten, die er durchaus von sich kennt, gerne fragen, tut er aber nicht. Und irgendwie stimme die positive Beschreibung ja, nur der Kontext stimme eben nicht. »Ein Hospiz ist ein Hospiz ist ein Hospiz«, sagt er.
Stefan Weiler lässt in diesem Hörbuch insgesamt 30 Menschen zu Wort kommen. Männer wie Frauen zwischen ganz jung und hochbetagt. Er gibt ihnen andere Namen. Aber stimmt das eigentlich mit dem Zu-Wort-Kommen? Im Booklet stellt der Autor klar, dass er die Texte geschrieben hat, auf der Basis der Gespräche mit den Patienten, die er im Hospiz, im Pflegeheim, im Krankenhaus oder auch zu Hause aufgesucht hat. Bei der Vertonung wechselt dann aber in der Regel ein neutraler Rahmenerzähler mit einem Ich-Erzähler, nur sind das dann jetzt wirklich die Worte der Menschen selbst? Oder nur sinngemäße Wiedergaben des Autors? Das bleibt leider unklar.
Für das Gespräch sitzt sie in einem Schaukelstuhl, den sie nicht tun lässt, was sein Name verspricht. Sie sitzt reglos. Die Umgebung erinnert fast an ein Antiquariat. Zahllose Bücher verströmen einen geheimnisvollen, papierenen Duft.
Vor kurzem habe ich meinen Neffen erschreckt, indem ich sagte: »Mein Geld kriegt die Kirche, aber meine gesamte Einrichtung wird einmal dir gehören.« Sammler, behauptete Goethe, müssen glückliche Menschen sein. Als er das sagte, dachte er nicht an das Ende, wenn man alles loslassen soll. Deshalb bin ich für Grabbeigaben. Denn eigentlich bräuchte ich eine Gruft, ein Mausoleum, einen Schrein, am besten eine Pyramide. Dann könnte ich all das mitnehmen, was für andere nur kleine Scheußlichkeiten sind, für mich aber erlesene Lebensstationen markiert. Mit diesem Dromedar in der Hand kriegt die Erinnerung eine Körperlichkeit.
Es ist nachvollziehbar, dass Stefan Weiler Schauspieler engagiert hat, die diese Texte lesen. Und doch entstehen dadurch auch immer wieder Momente spürbarer Verfremdung und Entfernung von den Menschen selbst, die noch verstärkt werden, wenn die jeweilige Stimme allzu locker und forsch agiert. Das ist leider fast immer bei dem eigentlich so bewährten und hier sehr präsenten Christoph Maria Herbst der Fall, der viele der Geschichten einleitet und mit seiner klaren Stimme, der dynamischen und im Ton so lässigen Sprechhaltung, als würde er einen Roman lesen, entschieden deplatziert wirkt.
Seine Frau war seine Rettung. Als die Liebe scheinbar nicht kommen wollte, kam sie. Als sie mit dem Boot in einen Sturm gerieten, übernahm sie das Steuer. Als er krank war, hat sie ihn gepflegt. Als er über den Tod des gemeinsamen Kindes nicht hinwegkam, hat sie ihn getragen.
Das sind dann weibliche Stimmen, wie zum Beispiel die von Tanja Fornaro und Eva Mattes, die einer Frau Ende 70, Renate genannt, ein Gesicht geben, mit ihrer gedämpfteren Intonation wesentlich glaubwürdiger.
Im Hospiz ist ihr Appetit zurückgekehrt. Regelrecht aufgelebt ist sie hier. Bevor sie das Gespräch beginnen kann, schreibt sie noch kurz ihren Menüwunsch zu Ende. Ein kleines Schnitzel und am Nachmittag Käsekuchen. Wenn's geht, schreibt sie dahinter. Dann erzählt sie.
Alle Sonntage setzte sich Papa ans Klavier, dann spielte er etwas, das er für Mozart hielt.
Und wäre Mozart nicht schon tot gewesen,
das Spiel meines Vaters hätte ihn umgebracht. Und wissen Sie, wie erbarmungslos eine Blockflöte sein kann? Ich schon, denn ich habe sie gespielt.
Und was ist mit den versprochenen Liedern? Es gibt sie schon in diesen Erzählungen. Mehrheitlich ist ihre Gewichtung aber schwach. Nur bei wenigen schließen sie etwas über Charakter und Seelenlage des Erzählenden auf, wie bei dem Josef genannten Mann Anfang 60.
Ich bin wohl sowas wie ein Astronaut. Jedenfalls bekam ich im Krankenhaus eine ganze Weile Astronautenkost. Sondennahrung brachte mich durch das Koma. Ich wachte nochmal auf. Dann lag ich in Kabeln und Schläuchen. Ich fühle mich seither wie in einer Kapsel. Ich bin auf einem Weg und fürchte, bald verliere ich den Kontakt. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do, wie es bei David Bowie in Space Oddity heißt. Oddity bedeutet Seltsamkeit und Sonderbarkeit. Genau das ist mein Leben. Ein seltsamer Trip.
Aber auch bei dem eigentlichen Leitmotiv dieses Projekts klafft eine gewisse Leerstelle. Die erwähnten Lieder erklingen nicht. Das ist nicht verwunderlich, denn Musikrechte sind im Hörbuchbereich fast nicht bezahlbar. Und auch wenn Stefan Weiler dafür den Berichten durchaus klangschöne Barockmusik beimischt, es fehlt doch etwas Entscheidendes. Was bleibt dann nun von diesem Hörbuch, dessen Idee doch eigentlich so gut und tiefgreifend ist, außer einigen Erzählungen, die trotz des Eindrucks der Künstlichkeit nahegehen? Eine wichtige Erkenntnis setzt sich schon durch. Alle Befragten haben eines gemeinsam. Sie wollen auch in der Gewissheit des Sterbens und des nahen Todes jeden Moment leben, sich als Lebende begreifen und als Lebende wahrgenommen und behandelt werden. Und das ist dann doch ein respektabler Gewinn, mit dem einen dieses nicht immer gelungene Hörbuch am Ende entlässt.
Martin Maria Schwarz besprach das Hörbuch Letzte Lieder von Stefan Weiler. Mit Christoph Maria Herbst, Eva Mattes, Martina Gedeck und vielen anderen mehr. Zwei CDs, 2 Stunden 41 Minuten Laufzeit zum Preis von 20 €. Und dieses Hörbuch ist erschienen im Verlag Speaklow. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zur Rubrik in eigener Sache. Simone de Beauvoir muss ich wahrscheinlich nicht lang vorstellen. Sie wurde 1908 in Paris geboren. Sie studierte Philosophie an der Sorbonne, wo sie im letzten Semester neben vielen anderen später berühmten Philosophen auch Jean-Paul Sartre kennenlernte, mit dem sie ab dann ja zusammen war, wenn auch niemals zusammenlebte. Simone de Beauvoir wurde freie Schriftstellerin und die wohl wichtigste Vordenkerin des modernen Feminismus, also der Frauenbewegung in den 1970er Jahren. Und zwar vor allem mit ihrem Buch Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht. Aber natürlich sind auch die anderen Bücher der Schriftstellerin weltberühmt geworden, darunter die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause oder Sie kam und blieb. Und jetzt erscheint tatsächlich ein Roman von Simone de Beauvoir, der noch nie veröffentlicht wurde, Die Unzertrennlichen. H2-Literaturredakteurin Julika Tillmanns ist zu uns ins Studio gekommen. Hallo erstmal.
Hallo.
Wie kommt es denn, dass nun ein wirklich neuer, also bislang noch nicht veröffentlichter Roman von Simone de Beauvoir erscheint?
Ja, das ist tatsächlich ein unerhörter Roman, denn er erzählt von einem großen Jugendschwarm Simone de Beauvoirs, der um ein Jahr älteren Elisabeth Lacroix, genannt Zaza. Zaza kam im Alter von 9 Jahren in ihre Klasse. Sie stammte aus einem streng katholischen Haushalt, war sehr brillant und auch sehr rebellisch. Und sie starb ganz tragisch mit nur 21 Jahren. Simone de Beauvoir hat dieses Mädchen, diese junge Frau bewundert und offenbar auch begehrt. Und sie hat sie auch schon in mehrere Romane eingebaut. Aber die Unzertrennlichen, das ist jetzt eben der Roman, der ganz und gar dieser Zaza gewidmet ist. Na, und wahrscheinlich fand ihn die Autorin schlicht zu intim. Und vielleicht fand sie ihn auch stilistisch noch ein bisschen unreif. Jedenfalls hat sie übrigens auch in Absprache mit Jean-Paul Sartre diesen Roman zeitlebens in der Schublade behalten. Und vor 2 Jahren hat sich dann eben die Adoptivtochter, Sylvie Le Bon de Beauvoir, entschlossen, Les Inséparables in Frankreich zu veröffentlichen. Und jetzt, pünktlich zur Buchmesse, erscheint eben das Buch und unser Hörbuch endlich auch auf Deutsch.
Also eine echte Sensation, zumal Simone de Beauvoir ja diese homoerotische Seite zeitlebens nicht an die Öffentlichkeit getragen hat. Wie wird denn die Beziehung zwischen den beiden Mädchen im Roman geschildert?
Naja, Sylvie, das alter Ego von Simone, hat schon erotische Gefühle zu ihrer Freundin André, aber die stehen auch in diesem Roman eher im Hintergrund. Der meiste erzählerische Aufwand wird wirklich darauf verwendet, eben dieses verehrte Wesen von André zu schildern und vor allem ihre tragische Entwicklung bis in den Tod. Denn am Anfang ist André eben noch das selbstbewusste, blitzgescheite, lustige, rebellische Mädchen. Sie hat einen roten Mantel und einen schwarzen Bubikopf und sieht einfach schon aufregend aus. Aber je älter sie wird, desto mehr stößt sie mit ihrer Art an die Grenzen der katholischen Moral. Und so ist der erste große Konflikt vorprogrammiert, als nämlich die Mutter entdeckt, dass André für einen Nachbarsjungen mehr als bloß Freundschaft empfindet und der Tochter natürlich umgehend verbietet, mit ihm Umgang zu haben. Und nach dieser Trennung erzählt André dann eines Nachts beim Schnapspralinennaschen ihrer unzertrennlichen Freundin Sylvie von diesem Jungen. Man sieht sich übrigens auch unter diesen Umständen immer noch höflich. Und wir hören doch einfach mal rein in diese Stelle.
Sie stützte ihre Hände auf die glänzende Tischplatte. Bernard ist der einzige Mensch auf der Welt, der mich um meiner selbst willen geliebt hat. Genau so, wie ich war. Und weil ich es war, sagte sie scheu. Und ich? Fragte ich. Die Worte waren mir einfach so herausgerutscht. Ich war empört über so viel Ungerechtigkeit. André sah mich überrascht an. Sie? Habe ich sie denn nicht um ihrer selbst willen gemocht? Natürlich, sagte André unsicher. Die Wärme des Alkohols und meine Entrüstung flößten mir Mut ein. Ich hatte Lust, André diese Dinge zu sagen, die man nur in Büchern sagt. Sie haben es nie erfahren, aber seit dem Tag, an dem ich sie kennenlernte, waren sie alles für mich, sagte ich. Ich hatte beschlossen, dass ich, wenn sie sterben sollten, gleich darauf auch sterben würde.
Da ist es raus. Sylvie gesteht André ihre Liebe, aber die liebt leider das andere Geschlecht.
Nicht gut für Sylvie. Verändert sich denn durch dieses Geständnis etwas in der Beziehung der beiden Mädchen?
Naja, überraschenderweise wird dieser Tabubruch eigentlich gar nicht weiter thematisiert. Die beiden Mädchen gehen zu Bett und am nächsten Tag ist alles wie immer. Sylvie sieht völlig ab vom eigenen Begehren und sie drückt ihre Liebe zu der Freundin weiterhin nur in Bewunderung und Sorge aus. Ich habe mich am Rande unserer Lesungsproduktion darüber auch mal mit der Sprecherin und der Regisseurin unterhalten, mit Birgitta Asheuer und Marlene Breuer. Und ich fand sehr interessant, was die beiden dazu gesagt haben.
Irgendwann kamen wir auf diesen Begriff von distanzierter Nähe. Also eigentlich umreißt der Text eine unglaubliche Leidenschaft, wird aber aus einer Distanz heraus erzählt. Und das ist für die Sprecherin eine riesige Herausforderung. Weil die Figur Sylvie erzählt zwar von ihrer eigenen Liebe, die sie empfindet, stellt die aber gar nicht in den Mittelpunkt.
Ja, es dreht sich alles um André. Sylvie taucht auf in ihren ganzen sehr komplizierten Reflexionen und auch entscheidenden Reflexionen über Glauben und die Verunstaltung der Seele, die den kleinen Kindern da mit auf den Weg gegeben werden. Und sie selbst als Person tritt eigentlich immer in den Schatten. Sie ist immer die Beobachtende.
Man muss vielleicht dazu sagen, sie ist die Beobachtende, aber sie ist auch zunehmend die Stärkere.
Inwiefern die Stärkere?
Naja, Sylvie beginnt ja immer mehr, sich zu emanzipieren. Sie zweifelt offen an der Religion, hält natürlich auch die Ehe nicht für eine erstrebenswerte Institution. Und sie wird dann eben auch im Laufe des Studiums an der Sorbonne zu der unabhängigen Denkerin, als die wir ihr alter Ego Simone de Beauvoir dann eben kennen. Und André andererseits, die versucht einfach immer weiter den gesellschaftlichen Erwartungen ihrer bourgeoisen Familie zu entsprechen. Sie hält auch am katholischen Glauben fest und hofft eben, ihr persönliches Glück mit dem gegebenen Rahmen in Einklang zu bringen. Und zwar letztlich über eine Liebesheirat, die in diesem Milieu natürlich auch suspekt ist und die am Ende scheitert. Übrigens nicht zuletzt an dem Mann der Wahl, der ist im Buch Pascal und genauso bigott erzogen wie André. Und hinter dem verbirgt sich der berühmte Philosoph Maurice Merleau-Ponty.
Also ein ganz schön anspruchsvoller Stoff. Mhm. Wie hat Birgitta Asheuer den interpretiert?
Vielleicht überrascht das jetzt etwas, aber man muss wirklich von Anfang an schmunzeln. Birgitta Asheuer liest diesen Text mit ganz viel Witz und feinem Spott für die bourgeoisen Gepflogenheiten der alten Zeiten. Aber sie hat auch eine große Zärtlichkeit für die Figuren und ist sehr lebendig in den Dialogen. Zum Beispiel bei den Stimmen der Mädchen. Die lässt sie kindlich klingen, ohne dass es irgendwie verniedlichend wirkt. Oder auch die Mutter von André. Die sieht man richtig vor sich mit ihrem ganzen großbürgerlichen Auftreten. Und diese Erzählkunst, die entfaltet Birgitta Asheuer eben auch in diesen eher reflektorischen Teilen. Auch die sind immer mit Gefühl unterlegt. Also ich finde, die Lesung ist wirklich beides. Sie ist unterhaltsam, aber sie ist auch glaubhaft und klug einfach.
Vielen Dank, Julika Tillmanns. Wir sprachen über Die Unzertrennlichen von Simone de Beauvoir, aus dem Französischen übersetzt von Amélie Thoma, gelesen von Birgitta Asheuer. Es ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Marlene Breuer hat Regie geführt und erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag, die Buchvorlage bei Rowohlt. Das Hörbuch gibt's zum Preis von knapp 20 Euro. Buch und Hörbuch sind ab 19. Oktober im Handel erhältlich. Und die Lesung gibt's schon ab kommendem Montag, den 18. Oktober, jeweils um 9.04 Uhr und 14.30 Uhr hier bei uns in HR2 Kultur und auch online auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Und wir kommen jetzt in HR2 Kultur in der Hörbuchzeit zum Kinderhörbuch. Es ist ein Hörbuch für Kinder ab 8 und es trägt den Titel Ich heiße Billy Plimpton. Die Autorin ist Helen Rutter und es ist ihr Debütroman. Dorothee Meyer-Karwick, wer ist denn dieser Billy Plimpton?
Billy Plimpton ist ein kleiner Junge, der gerade die Grundschule hinter sich hat und nun in die weiterführende Schule kommt. Und er hat ein Problem. Und dazu haben wir gleich einen ersten Ausschnitt gelesen von Julian Greis.
Alles, was ich sage, ist wichtig. Jedenfalls meint das meine Mom. Manchmal verlangt sie von mir, dass ich das laut wiederhole. Dann möchte ich am liebsten im Boden versinken. Für jemanden wie mich kann es echt super peinlich sein, etwas laut zu sagen. Trotzdem tue ich das jetzt. Ich übe. Immer wieder vor dem Spiegel. Ihr findet mich hier oft, wie ich so vor mich hin quatsche, beobachte, wie ich die Augen zusammenkneife und wie sich mein Unterkiefer verkrampft. Ich heiße Billy Plimpton und ich stottere. Ich heiße Billy Plimpton und ich stottere. Ich heiße Billy und ich stottere.
Auf seiner alten Schule hatten sich die Kinder ja daran gewöhnt, aber nun hat er eben Sorge, wie Kinder und Lehrer auf der neuen Schule mit seinem Stottern umgehen. Er hat in seinem Leben schon viele Erfahrungen gemacht, wie Menschen darauf reagieren, und er teilt sie dann auch in verschiedene Kategorien. Da gibt es die Ermutiger, die dann immer sowas sagen wie, ja, lass dir nur Zeit, hol erstmal tief Luft. Dann gibt es noch die Gedankenleser, die meinen immer zu wissen, was man sagen will, auch wenn es dann vollkommen falsch ist. Und außerdem gibt es noch
die Scherzbolde. Die ärgerlichste Kategorie. Das sind Erwachsene, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und mich dann zum Scherz nachäffen. Und glaubt mir, das passiert öfter, als man meint. Neulich war ich im Supermarkt und musste einen alten Mann mit brauner Mütze bitten, den Schokomilchshake oben aus dem Regal zu nehmen. Er reagierte mit den Worten, ja, mache ich doch glatt. Und dann lachte er, weil er sich unglaublich witzig vorkam. Schwer zu sagen, was Erwachsene dazu treibt, sich so zu verhalten. Die Abwartenden. Die beste Kategorie. Und jene, in die ihr euch auch einreihen solltet, falls ihr mal einem Stotterer begegnet. Das sind die seltenen Menschen, denen es nichts ausmacht, abzuwarten und die so lange zuhören, bis ich ausgespuckt habe, was ich erzählen will. Meist ein neuer Witz.
Da hat sich die Autorin Helen Rutter wirklich gut reingedacht in die Situation eines Stotterers.
Ja, das liegt allerdings auch daran, dass die Idee zu ihrem Debütroman ihr kam durch ihren eigenen Sohn Lenny, der nämlich ebenfalls stottert. Und hier dieser Billy, ja, der hat's wirklich nicht leicht. Und jetzt an der neuen Schule muss er sich wieder allen erklären, was ja gerade sein Problem ist. Er versucht in den ersten Tagen einfach gar nichts zu sagen. Doch dann stellt der Lehrer Mr. Osho den neuen Kindern eine Aufgabe.
Ich möchte, fährt er fort, dass ihr am kommenden Montag einen Gegenstand mitbringt, der etwas über euch aussagt. Ich bin wie versteinert und starre ihn an. Ich gebe euch ein paar Tage Zeit, damit ihr darüber nachdenken könnt, was ihr erzählen wollt. Beschreibt den anderen, was euch ausmacht. So weit darf es nicht kommen. Auf gar keinen Fall. Die ganze Klasse wird nach wenigen Worten wissen, was mich ausmacht. Ich muss um jeden Preis stumm bleiben. Ich darf nicht zeigen und erzählen.
Ja, Billy ist fertig mit den Nerven, denn vor anderen aufzutreten, einen Vortrag zu halten, ist für ihn komplett unmöglich. Und das, obwohl er eigentlich einen Traum hat, nämlich er würde so gern als Komiker auf der Bühne auftreten. Auf diese Idee kam die Autorin übrigens, weil ihr eigener Mann auch ein Komiker ist.
Also ein kleiner Junge, der am liebsten als Komiker auf der Bühne stehen würde, der aber schon Angst hat, überhaupt ein paar Sätze vor der Klasse zu sprechen. Wie geht Billy denn mit diesen Herausforderungen und Ängsten um?
Also sein erster Versuch, in der Schule gar nicht zu sprechen, das geht natürlich schief. Als er dann was sagt und dabei natürlich stottert, reizt das so einen fiesen Klassenkameraden, der ihn daraufhin sofort auch noch hänselt.
Das klingt nicht so gut.
Nein, aber zum Glück gibt es diesen netten Lehrer, der Billy dann an die Musik heranführt. Also Billy fängt dann an, Schlagzeug zu spielen und soll damit dann auch mit der Band vor der Schule auftreten.
Wird das dann damit auch mit dem Sprechen besser?
Ja, sagen wir mal so, Billy lernt, dass er sich eben nicht nur über Stottern definieren muss, sondern auch über sein Wesen, sein Schlagzeugspielen und so weiter. Und er lernt, dass es hilft, selbstironisch mit dem Stottern umzugehen. Letztendlich landet er dann auf der Bühne nicht nur als Schlagzeugspieler, sondern tatsächlich als Komiker. Und er spielt dabei mit seinen Witzen auf sein eigenes Stottern an.
Julian Greis ist ja der Sprecher und er schlüpft in die Rolle des Ich-Erzählers. Er stottert aber nicht die ganze Zeit. Manchmal muss er es aber schon in der wörtlichen Rede. Wir haben es ja vorhin auch gehört. Wie gefällt er Ihnen insgesamt in der Rolle von Billy Plimpton?
Also ich finde, er findet da eine gute Balance. Das Stottern macht er richtig gut. Auch so diese Ängste, teils Verzweiflung und Selbstironie bringt er richtig gut rüber. Ich habe schon Aufnahmen mit Julian Greis gehört, wo er mir deutlich zu laut und zu druckvoll las. Aber inzwischen schafft er es doch ein bisschen besser, auch leisere Töne anzuschlagen. Also hier fühlt er sich schon gut ein in einen Jungen, der schwang zwischen Angst vor der Blamage und der Hoffnung, irgendwann mal auf der Bühne zu brillieren. Es ist ein Junge, der sich selbst auch stark reflektiert, auch mal über sich lachen kann und wir dann eben auch mit ihm. Denn eigentlich ist es eine sehr liebevoll humorige Geschichte, in der sich nicht nur Stotterer wiedererkennen können. Also jeder von uns hat ja angebliche Fehler, die ihm vielleicht peinlich sind.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über das Kinderhörbuch Ich heiße Billy Plimpton von Helen Rutter. Der Sprecher ist Julian Greis. Eine MP3-CD, 5 Stunden, 19 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 17 Euro. Empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren. Und erschienen im Verlag Hörkompanie. Dieses Hörbuch kam übrigens auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Oktober. Wir verabschieden uns für heute. Am Mikrofon waren Julika Tillmanns, Dorothee Meyer-Karwick. Wir hatten einen Beitrag von Martin Maria Schwarz und mein Name ist Christiane Hillebrand.